Gemeinde gehen. Und ich habe dazu auch die Bibelstellen mitgebracht. Und damit wir kurz verstehen, warum es auch im Thessalonicher Brief gerade in diesem Kapitel geht. Paulus wurde heute auch schon erwähnt. Es ist derjenige, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat und auch den Thessalonicher Brief zu der Thessaloniki-Gemeinde. Das ist die oberhalb nördlich in Griechenland, eine schöne Stadt. Wir waren schon mal da, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Paulus haben wir da nicht mehr angetroffen, also den werdet ihr da auch nicht mehr antreffen. Aber wir werden heute etwas aus dem Wort Gottes entnehmen, was er uns hinterlassen hat. Und im Kapitel 5, da geht es darum, da fordert er einmal auf zur Wachsamkeit und Nüchternheit. In dem ersten Part von Kapitel 5, da geht er auf die Unterschiede ein. Die Unterschiede, nämlich einmal greift er die Menschen an, die den Herrn Jesus noch nicht in ihrem Herzen haben, die benennt er mit Ungläubigen oder mit sie oder die. Und dort greift er auf und erklärt ihren Zustand, sie sind es, die schlafen, sie sind es, die betrunken sind, sie sind es, die in der Finsternis leben. Der Tag des Herrn wird für sie unerwartet kommen, denn sie rufen Friede, Friede aus und auf einmal ist das böse Erwachen da. Der Tag des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht kommen und das Gericht am Ende wird für sie unausweichlich sein. Und dann erwähnt er aber auch die Gläubigen mit ihr. Und da reiht er auf, dass wir wachen sollen. Wir sollen wachsam sein, wir sollen nüchtern sein, wir sollen im Licht wandeln, wir sollen Söhne des Lichts und Töchter des Lichts sein. Der Tag des Herrn wird nicht wie ein Dieb in der Nacht für uns kommen, sondern wir erwarten ihn ja. Und das letztendliche Gericht, was für den Sünder zu einem Zorngericht wird, wird für uns nicht zum Zorn, sondern es wird das, worauf wir eigentlich warten unser Leben lang. Eine Situation, die für uns total veränderbar sein wird. Und dann ab 1. Thessalonicher 5, 12 bis 22, da greift Paulus explizit die Gemeinde auf. Und da heißt es, bei mir ist es eine Überschrift, eine Ermahnung für das Gemeindeleben. In der Hoffnung für alle heißt es eine Anweisung. Und Ermahnung hört sich oft total negativ an. Aber ich glaube, es ist eine Warnung vor etwas. Genauso wie ich hier dieses Bild symbolisiert habe durch die Schutzbrille. In jedem Betrieb, in jedem Bereich hängen diese Schilder und es ist eine Anweisung. Wenn du dies nicht befolgst, könnte es sein, dass du dir ein Span ins Auge fängst, wenn du dich nicht daran hältst. Und genauso müssen wir auch die Ermahnung des Paulus sehen. Es war Liebe, die ihn getrieben hat, das uns zu schreiben, damit wir das gerne annehmen. Und da fängt es damit an, wir werden nur, genau, wir fangen so an, weil wir haben die Zeit schon relativ spät fortgeschritten und deswegen werden wir die einzelnen Verse direkt betrachten. Es heißt in Vers 12, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Die einen wissen sich ganz einfach zu unterordnen, weil sie wissen, Unterordnung hat etwas Positives. Die anderen dagegen tun sich total schwer. Unterordnung ist oft vielleicht in ihrem Leben etwas Negatives gewesen und deswegen sträubt sich alles in mir, mich jemanden oder etwas zu unterordnen. Und wir als Gemeinde stehen ja auch vor einem Punkt, den wir nicht unter den Teppich kehren können. Wir stehen vor einem Umbruch. Wir haben einen Hirten verloren, haben jetzt aber auch wieder neue vorbekommen oder sie waren schon lange dabei, aber sie werden jetzt immer mehr hervorkommen. Sie werden immer mehr hervorstechen, immer mehr Aufgaben werden sie übernehmen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst dafür entscheiden müssen, unterordne ich mich ihnen oder nicht? Selbst als Mann muss ich mich an jedem neuen Tag diese Frage stellen, unterordne ich mein Leben Jesus Christus? Alles, was heute geschieht, unterordne ich mich ihm völlig? Als Ehefrau stehst du vor der Herausforderung, ja, es ist nicht in der Zeit, es ist irgendwie out, sich zu unterordnen, aber dennoch, die Bibel sagt uns, dass auch eine Ehefrau sich zu unterordnen hat. Und die Frage ist, wofür hast du dich als Ehefrau entschieden? Unterordnest du dich gerne deinem Mann oder eher widerwillig? Die Frage ist, was hast du davon, wenn du dich unterordnest? Die Hoffnung für alle hat den Vers 12 so übersetzt: Sie bewahren euch vor falschen Wegen. Oder hier haben wir gelesen: und euch zurechtweisen. Sich zu unterordnen bedeutet, ich entscheide mich ganz klar dafür, meine Anerkennung ihnen zu geben, meine Taten und jedes gesprochene Wort soll der Anerkennung dienen. Eine Frage an dich: Wurdest du, ich weiß nicht, wie lange du schon im Gemeindeleben dabei bist, aber wurdest du schon mal zurechtgewiesen von einem Hirten oder von einem Bruder im Herrn, einer Schwester im Herrn? Wurdest du schon mal zurechtgewiesen für deine Tat vielleicht, für dein Verhalten? Was hast du mit dieser Zurechtweisung gemacht? Hast du sie verstoßen oder sie angenommen? Und schon damals bei den Thessalonichern war es so, dass es mehrere Älteste gab, die der Gemeinde vorgestanden haben. Und weiter lesen wir Vers 13: Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Um ihres Werkes willen bedeutet so viel: Ihr Werk ist Gottes Werk. Ja, auch wenn heute Gemeinden dazu tendieren, dass man das profitabel macht, dass man das wie ein Business betreibt, dass man das schon eher profitgezielt orientiert lebt. Aber wir sollen sie um ihres Werkes willen achten. Und hier müssten wir ganz klar feststellen, ihr Werk, wenn sie es von Herzen tun, ist nicht ihr Werk. Ihr Werk ist Gottes Werk. Gott ist derjenige, der sie bevollmächtigt. Gott ist derjenige, der ihnen die Autorität verleiht. Um ihrer Willen Mühe ermahnt Paulus uns hier, sie umso mehr zu lieben und zu achten. Die Ermahnung haltet Frieden miteinander oder untereinander ist keine zufällige Einfügung. Das größte Problem aller Christen ist, miteinander auszukommen. Jeder Gläubige, auch wenn er sich bekehrt, wenn du ganz ehrlich bist, musst du sagen, mit meiner Bekehrung hat das Schlechte nicht aufgehört. Jeder hat manchmal noch so viel Dreckiges in sich, noch so viele fleischliche Züge. Und nur, wenn wir vom Heiligen Geist die Kraft erhalten, können wir die Liebe, Zerbrochenheit, Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit, taktvolles Verhalten und Nachsicht entfalten. Eine besondere Bedrohung des Friedens, vor der hier Paulus warnt, ist die Bildung von menschlichen Parteiungen. Ein praktisches Beispiel vielleicht ist die Ehe. Wenn es zu einer Ehescheidung kommt, ich weiß nicht, ob du derjenige bist, der vielleicht gerade eine schwierige Ehe erlebst oder es mitbekommst, aber oft ist es so, dass wenn eine Ehe mal gut gelaufen hat, sie aber zu einem Punkt kommt, wo sie Zerbruch erlebt, dann fängt der eine Partner an, sich einen Mitmenschen auszusuchen, dem er die ganze Geschichte erzählt. Es ist ja auch was Schönes. Wir sollen ja füreinander da sein, wir sollen einander zuhören, wir sollen füreinander beten, wir sollen ermutigen. Doch die Frage ist, was ist mein Motiv? Wenn ich dem Nächsten die Probleme und Sorge erzähle, ist es mein Herzensverlangen, diese Situation, diese Ehe, dieses Zwischenmenschliche zu retten? Oder nutze ich meine Tat, meine Zunge dafür, meinen Partner, meinen Mitmenschen gerade in den Dreck zu ziehen? Alle anderen drumherum sollen wissen, ich bin der Gute, er oder sie ist die Schlechte. Und genau das fängt innen drin an. Wofür entscheide ich mich? Wofür entscheide ich mich in einer Gemeinde? Kämpfe ich für eine Gemeinde, für den Zusammenhalt, für den Frieden untereinander? Oder ist mein Plan ein anderer? Und alles, was ich tue, ist nur Gift streuen, ist Parteiung ergreifen, ist, dass ich besser dastehe als der andere. Weiter in Vers 14. Wir ermahnen euch, aber Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Hier sind vier Punkte aufgegriffen. Einmal, wir sollen die verwarnen, die unordentlich leben. Wir sollen trösten. Wen? Die Kleinmütigen. Und wir sollen uns wen annehmen? Der Schwachen. Seid langmütig gegen jedermann. Verwarnt die Unordentlichen, wie sieht das praktisch aus? Wenn du merkst, dass dein Nächster gesündigt hat, so fordert uns die Bibel nach Galater 6,1 auf, sanftmütig ihn zurechtzuweisen, wieder auf den Weg zur Buße hinzubringen. Und wisst ihr, was das größte Problem ist eines Sünders? Er denkt, wenn ich mit meiner Tat euch das erzähle, sie werden alle mit dem Finger auf mich zeigen. Aber eigentlich sitzen wir auf der gleichen Bank. Wir sind es diejenigen, die Sünder sind. Und genau deswegen haben wir nicht mit dem Finger zu zeigen. Paulus sagt, wir sollen hier sanftmütig miteinander umgehen. Nach Römer 3,23 heißt es, alle, jeder, egal wie heilig du dich gerade fühlst, jeder ist ein verlorener Sünder. Jeder hat die Buße notwendig. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir miteinander an diesen Strang ziehen, dass wir nicht Angst davor haben, unseren Nächsten anzusprechen, zu sagen, hey, ich bin in Sünde gefallen. Hilf mir da raus. Bete mit mir. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Diejenigen, die oft ängstlich oder pessimistisch sind, verzagt sind, das ist immer wieder eine Herausforderung, sich diesen Menschen anzunehmen. Mit mutlosen Menschen erscheint es dir nutzlos. Du machst ihm Mut und nach ein paar Wochen ist er wieder mutlos. Und dennoch hat Paulus auch sie uns ans Herz gelegt. Gott ist derjenige, der uns den Mut schenkt. Gott ist derjenige, der dich gerade in dieser Situation befähigt, den Niedergeschlagenen, den Zerbrochenen, den Mutlosen Mut zuzusprechen. Der letzte Punkt, zu dem wir hier aufgefordert werden, seid langmütig gegen alle. Zeigt die Gnadengabe der Geduld. Wenn andere euch immer wieder verärgern, wenn sie euch reizen, dann kannst du nicht stolz darauf sein, dass du derjenige bist, der so viel Geduld hat. Es ist Gott, der es in dir bewirkt. Gott gibt dir diesen Mut. Gott gibt dir diese Geduld. Also verwende sie auch für deinen Nächsten ohne jeglichen Stolz. Nimm ihn dir zu Herzen. Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Paulus spricht nun zu Christen allgemein und verbietet jeden Rachegedanken. Die natürliche Reaktion, die finden wir schon im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist etwas, wo ich mich überhaupt nicht anstrengen muss. Es ist etwas, was tief in uns verankert ist. Es kommt sofort heraus. Wenn du zu ungerecht behandelt wirst, hast du sofort den Drang, genau das Gleiche zu tun. Doch die Christen sollen einer so engen Gemeinschaft leben mit dem Herrn Jesus, dass sie auf übernatürliche Weise reagieren. Übernatürlich bedeutet vielmehr einfach nur freundlich und liebevoll umzugehen. Auch wenn ich gerade ungerecht behandelt werde. Das, was wir am letzten Sonntag gehört haben, hier waren zwei Männer, die Zeugnis gegeben haben, die haben aus ihrer Sicht gesagt, dass sie zu Unrecht behandelt wurden. Dann haben wir die Aufgabe, bei Gott Kraft zu schöpfen und Menschen, die uns ungerecht behandeln, freundlich und mit Liebe entgegenzutreten. Freude kann eine ständige Erfahrung sein des Christen, auch in den widrigsten Umständen. Freut euch alle Zeit. Es ist ein Vers, der sehr herausfordernd ist, aber doch hat er eine tiefe Wahrheit. Wir denken oft, dass wir diese Quelle als Freude in dem Alltäglichen suchen. All das, was in unserem Leben passiert, soll uns zur Freude dienen oder auch nicht. Und deswegen haben wir manchmal allen Grund, uns zu freuen oder traurig zu sein. Wir denken oft, dass wir uns freuen können, wenn alles passt, wenn alles glatt läuft. Aber wir werden aufgefordert, sich zu freuen, auch wenn alles menschlich schief läuft. Deswegen habe ich das reingeschrieben, freut euch alle Zeit, Fragezeichen. Und unten in der Bibel, seht ihr das? Da steht es ganz klein, freut euch alle Zeit. Christus soll unsere Freude sein. Christus soll die Quelle unserer Freude sein. Was ist deine Quelle der Freude? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig in Christus gefreut? Wann hast du dich so richtig letzte Mal im Gottesdienst gefreut? Wo du gesagt hast, heute hat mir die Gemeinschaft so richtig gut getan. Die Geschwister haben mich ermutigt. Ich konnte jemandem Zeugnis geben. Ich konnte andere ermutigen. Wir konnten uns daran erinnern, dass wir eine Hoffnung im Herrn haben. Ist das schon lange her? Im Judentum war es immer wieder Tradition, dass man gebetet hatte zur festen Zeit. Und deswegen greift Paulus das hier auf, betet ohne Unterlass. Und genau das meinte Paulus hier, dass wir nicht nur zur festen Zeit beten. Wir sollen es immer wieder tun. Ein Gebet ist zu jeder Zeit ein gutes Gebet. Und wenn du keine feste Gebetszeit hast, ist es auch wieder schlecht. Denn dann passiert das oft, dass du einen Tag verlebt hast und gemerkt hast, ich habe diesen Tag ohne Gottes Hilfe bestritten. Ich habe überhaupt gar nicht mit Gott geredet. Und doch, sagt Paulus hier, bete ohne Unterlass. Wir dürfen es auf keinen Fall unterlassen. Nicht die Zeit oder Zeitpunkte sollten mein Grund sein, damit ich zu Gott bete, sondern mein Wunsch soll es sein, der mich dazu treibt, immer wieder Gott zu suchen in meinem Gebet. Und vielleicht könnt ihr euch an die Challenge erinnern, die Heinrich hier vor kurzem, der alte Senior Heinrich, der jetzt zu Hause krank ist. Heinrich, hallo, vielleicht guckst du zu. Und er hat dieses Thema Gebet aufgegriffen, was für ihn Gebet ist. Gebet war für ihn etwas, wo er sagte, ich kann mit Gott kommunizieren. Ich kann Gott sagen, wie ich mich fühle, was ich für ihn empfinde. Und andersrum wieder sagt er, kann ich auf Gott hören. Ich habe diese Ruhe und Gott kann zu mir reden. Gebet ist etwas, was wir immer zu pflegen, was wir pflegen müssen. Es ist eine Beziehung, es ist ein Reden miteinander. Es kann im Auto sein, es kann egal, wo du bist, sein. Es muss nicht immer kniend an deinem Gebetsort sein, sondern es kann auch ein Stoßgebet, so wie bei Marco vor der Prüfung sein. Er hatte nicht die Möglichkeit, sich hinzuknien. Betet ohne Unterlass. Gott Danke zu sagen. Darin fordert er uns in Vers 18 auf, seid ihm allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott Dank zu sagen sollte natürlich eine natürliche Art sein eines Christen. Und Römer 8, 28 war es, ne? Richtig? Hast du heute schon gelesen? Sehr gut, danke. Und wenn wir das lesen, dann ist es so, dass wir wirklich dazu befähigt werden, immer und zu jeder Zeit Danke zu sagen. Unter allen Umständen. Da heißt es, okay, den Vers habe ich vergessen mit einzufügen, aber es ist nicht schlimm, ich lese euch den vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott lässt alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, die ihn lieben. Das mag uns nicht immer so erscheinen. Wenn uns manchmal großer Kummer befällt oder wir etwas Tragisches erleben, Enttäuschungen, Frustrationen oder den Tod lieber Angehöriger verkraften müssen, dann fragen wir uns, was kann daraus Gutes entstehen? Doch der folgende Vers gibt uns die Antwort, alle Dinge, die unter Gottes Zulassung in unser Leben kommen, sind dazu da, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Wenn wir das erkennen, dann verschwindet das Fragezeichen aus meinem Leben. Dann verschwindet dieses Fragezeichen aus meinen Gebeten. Unser Leben wird nicht durch unpersönliche Dinge wie Zufall, Glück oder Schicksal getroffen. Nein, vielmehr durch unseren wunderbaren persönlichen Herrn, der es zu sehr liebt, unfreundlich zu dir zu sein, der viel zu weise dafür ist, um sich irren zu können. Egal, was dich trifft, du darfst wissen, Gott ist viel zu weise, um sich irren zu können. Den Geist dämpft nicht. Die nächsten vier Verse behandeln das Verhalten in der Versammlung. Den Geist auszulöschen bedeutet, sein Werk in unserer Mitte zu verhindern, zu begrenzen oder zu unterdrücken. Die Frage ist, was sind Dinge, die den Geist Gottes auslöschen können? Sünde in meinem Leben und in deinem Leben sind auf jeden Fall Dinge, die den Geist auslöschen. Andere Dinge, die können den Geist auslöschen, müssen es aber nicht. Es ist zum Beispiel Traditionen, menschliche Regeln, Vorschriften im Gottesdienst. Das sind so Dinge, da kann man drüber sprechen, inwiefern sie den Geist auslöschen. Aber was definitiv den Geist auslöscht, ist Sünde, ist der Umgang miteinander, wenn wir uneinig sind. Kalte Blicke, verächtliche Worte, mit jemandem nicht reden wollen, gewollte Missachtung, lieblose Kritik. Der Geist wird immer dann ausgelöscht, wenn sein Dienst im Leben des Einzelnen oder der Gemeinde unterdrückt wird. Und Epheser 4,29 fand ich sehr treffend, das aussagt, wie wir handeln und reden sollen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und das ist die Warnung, den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht, hängt sehr stark mit dem Vers zusammen. Wenn wir ihn verbinden mit dem vorhergehenden Vers, dann lautet der Gedanke, dass wir den Geist auslöschen, wenn wir Prophezeiungen verachten. Was verstehen wir heute unter Prophezeiungen? Ein Beispiel, ihr seid wach, das ist gut. Es mag jemand eine nicht so ganz elegante Aussage gemacht haben in einer Predigt oder in einer Challenge. Challenge ist auch für viele eine Herausforderung. Ihr müsst nach vorne, müsst aus euch raus, ihr müsst reden, ihr müsst euch mitteilen und ihr müsst Dinge sagen, die nicht gewohnt sind. Und wenn jemand vielleicht etwas gesagt hat, wie gehen wir damit um? Vielleicht kritisieren wir ihn so sehr, dass er sich anfängt, für sein Zeugnis, was er in seiner Challenge oder in seiner Predigt gegeben hat, anfängt zu schämen. Und wenn das passiert, löschen wir den Geist aus. In seiner Grundbedeutung im Neuen Testament bedeutet Weissagung, das Wort Gottes weiterzugeben. Die inspirierte Äußerung den Propheten sind für uns in der Bibel festgehalten. In einem weiteren Sinn bedeutet Weissagen, die Meinung Gottes kundzutun, wie sie uns in der Bibel offenbart ist. Wir müssen beurteilen, was wir hören. Und darum geht es im Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Wir müssen beurteilen, was wir hören und das Gute behalten. Das Wahre und das Unverfälschte müssen wir festhalten. Der Maßstab, an dem wir jede Predigt und jede Lehre, die von vorne getätigt wird oder im Hauskreis stattfindet, ist das Wort Gottes und nichts anderes. Wenn ich das, was ich heute sage, dir nicht gefällt, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Dann liegt es entweder an dir oder an mir. Und die Aufgabe, wenn dir heute das, was ich gesagt habe, komisch vorkommt, wo du nicht übereinstimmst, dann hast du die Möglichkeit, mit mir darüber zu reden. Dann hast du mich anzusprechen und zu fragen, ob ich das wirklich mit einer Hingabe getan habe, mit wirklicher Liebe und Aufrichtigkeit. Oder die andere Möglichkeit besteht darin, dass du ein Problem mit mir oder mit demjenigen, der hier gerade etwas gebracht hat, hast. Wisst ihr, es wäre so biblisch, wenn wir zusammenkommen und uns mitteilen, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Wenn meine Frau mir nicht erzählt, wie es ihr geht, dann habe ich noch nicht mal als Ehemann die Möglichkeit, mich in ihre Lage hineinzuversetzen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie es ihr geht, was sie gerade beschäftigt. Möchte sie, dass ich mit ihr weine oder lache, sie tröste oder Mut zuspreche? All das erfahren wir nur, wenn wir kommunikativ sind, wenn wir uns mitteilen, wenn wir wirklich erzählen, was uns beschäftigt. Und auf die Frage, wir fragen immer wieder, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Aber dann kommt manchmal noch so ein Haken danach. Nein, ich meine wirklich, wie geht es dir? Und genau da haben wir die Möglichkeit, sich mitzuteilen oder die Maske aufzuziehen und sich weiter zu verstecken. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Von aller Art des Bösen sollen wir uns fernhalten. Das kann bedeuten, sich von irrigen Prophezeiungen, die getätigt werden, und wahrheitsfeindlichen Lehren, die gesagt werden, fernhalten. Von dem Bösen allgemein. Es gab immer wieder Dinge und Leute, die gesagt haben, Jesus, nein, Jesus ist nicht auf dieser Erde gewesen. Nein, Jesus, er ist nicht Fleisch geworden. Und doch können wir das oft so klar in der Bibel lesen. Es gibt so viele Bibelstellen, die ihn prophezeit haben, die gesagt haben, dass er da war. Dass es Zeugen waren, die gesagt haben, wir waren dabei. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn live erlebt. Und Jakobus 4, 7, 8 zeigt uns ganz klar, Jakobus 4, 7, 8 ist auch nicht mit drin. Da heißt es, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Vier Aufgaben, die im Jakobusbrief hier aufgegriffen werden. Erstens, unterwerft euch. Wem? Gott. Wir sollen uns ihm unterwerfen und ihm untertan sein. Zweitens, wo wir aufgefordert werden, wir sollen bereit sein, auf ihn zu hören und ihn zu gehorchen. Drittens, wir sollen empfänglich sein, statt stolz und halsstarrig zu bleiben. Der vierte Punkt ist, dem Teufel zu widerstehen. Das tun wir, indem wir uns schützen, in egal welcher Art. Schützen, indem meine ich, dass wir unsere Augen und Ohren verschließen im Alltag vor der Versuchung, die gerade präsent ist. Jeder von uns hat mit anderen Versuchungen zu kämpfen. Jeder kennt sich selbst persönlich innen drin. Und jeder genau weiß, wie kann ich vor dem Teufel mich verschließen und wie kann ich ihn in die Flucht schlagen. Und genau da ist auch ein Punkt, wo wir die Schrift immer wieder nehmen können, als Schwert des Geistes, um ihn abzuwehren, um ihn zu widerstehen. Wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er von uns. Und ich möchte, dass wir ermutigt heute werden, ermutigt von diesem Abschnitt. Und genau das war auch Paulus seine Herausforderung gewesen, nicht die Leute niederzuschmettern mit diesen Worten, sondern wirklich Mut machen. Mut machen, dass Gemeinde ein Ort ist, der voller Herausforderungen ist. Dass aber diese Herausforderungen uns nicht davon abhalten, diese Gemeinschaften zu suchen und zu besuchen. Sondern, dass wir diese Herausforderung annehmen und wissen dürfen, Gott möchte mich in diesen Aufgaben gebrauchen. Er befähigt mich dazu. Und er befähigt mich nicht nur umsonst dafür, sondern er möchte, dass wir ihn damit ehren. Und die Frage ist, nimmst du die Herausforderung an? Gehst du mit einer Entschiedenheit daran oder hast du dich noch nicht entschieden? Und ich möchte uns warnen, wenn wir uns noch nicht entschieden haben, dann werden wir es auch in der Situation nicht können. Denn Gemeinde ist etwas, was du siehst, wofür Leute sich schon lange im Vorfeld entschieden haben. Wenn ich mich entschieden habe, für den Herrn da zu sein, wenn ich mich entschieden habe, dich zu lieben, dich anzunehmen, wie du bist, dann werde ich in der Situation nüchtern sein, wach sein und dich wirklich anzunehmen, dich nicht zu verletzen, dich ermutigen, wenn du vielleicht niedergeschlagen bist. Und das wünsche ich uns, dass wir es festmachen in uns drinne. Was ist meine Entscheidung? Was ist mein Ziel, auf das ich mich fokussiert habe? Gott segne uns im Nachdenken und in der Umsetzung. Gott hat uns Ohren gegeben. Die Frage ist, was machen wir mit dem Gehörten? Wir stehen auf und beten zum Schluss.